Viele Gläubige kennen die Befreiung aus der Schuld der Sünde, erleben aber zugleich innere Gebundenheit, Anklage und ein ständiges Hin und Her zwischen guten Vorsätzen und bitterer Enttäuschung. Paulus beschreibt diesen Konflikt eindrücklich in Römer 7 und stellt ihm in Römer 8 eine völlig andere Wirklichkeit gegenüber. Statt der Macht der Sünde wohnt nun eine andere Person in uns, Christus selbst als Geist. Die Frage ist nicht nur, was Christus am Kreuz getan hat, sondern wie dieser Christus heute in unserem inneren Raum gewinnt und unsere Gedanken, Entscheidungen und sogar unseren Körper mit seinem Leben erfüllt. Christus, der innewohnende Geist, unser vierfältiges Leben. Paulus zeichnet in Römer 7 und 8 zwei völlig verschiedene Innenwelten. In der einen wohnt die Sünde, ein fremder Herr in unserem Inneren, der unser Wollen fesselt und unser Tun verdreht. In der anderen wohnt Christus selbst, nicht nur als Idee oder Vorbild, sondern als lebendige Person. Wenn er von Geist Gottes, Geist Christi und einfach Christus spricht, legt er sie bewusst übereinander. Der auferstandene Herr ist heute der lebengebende Geist, der in uns Wohnung genommen hat. So heißt es in 1. Korinther Kapitel 15 Vers 45, so steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam wurde zu einem lebengebenden Geist. Was am Kreuz entschieden und in der Auferstehung vollendet wurde, bleibt nicht außerhalb von uns stehen, es kommt als Geist in unser Inneres, in die verborgene Mitte unseres Wesens. Römer 7 steht für Knechtschaft, Römer 8 für Freiheit. Römer 7 hat das Gesetz, Römer 8 den Geist. Römer 7 hat unser Fleisch, Römer 8 unseren Geist. Außerdem geht es in Römer 7 um die innewohnende Sünde. Was wohnt nach Römer 8 in uns? Christus, der innewohnende Christus. In Römer 7 haben wir die innewohnende Sünde als Hauptfaktor allen Elends, in Römer 8 haben wir den innewohnenden Christus als den Faktor aller Glückseligkeit. Dieses innewohnende Leben ist nicht eindimensional. Es berührt unser ganzes Sein. Zunächst ist Christus Leben in unserem menschlichen Geist. Dort, in der tiefsten Schicht unserer Person, hält er die Verbindung zu Gott lebendig, auch wenn Gefühle schwanken und Gedanken sich verlieren. Dann wird er Leben für unseren Sinn, unser Denken wird nicht ausgeschaltet, sondern von innen erhellt, neu geordnet, von dem Frieden des Geistes durchdrungen. Schließlich geht seine Wirkung bis in unseren sterblichen Leib hinein, Selbstmüdigkeit, Schwachheit und Grenzen begegnen einer neuen Kraft, die nicht aus Selbstdisziplin, sondern aus dem inwohnenden Christus stammt. Paulus beschreibt diese umfassende Wirkung, wenn er sagt, der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. In dieser Freiheit lernt der Mensch, sich nicht mehr nur von Trieben, Stimmungen und Zwängen bestimmen zu lassen, sondern von dem leisen, beständigen Wirken des Geistes. Daraus wächst eine stille Zuversicht, unser Leben ist nicht mehr von innen her verloren, sondern von einem vielfältig reichen Leben Christi durchzogen, das unseren Geist erhält, unseren Sinn erneuert und unseren Leib trägt. Wer sich dieser Wirklichkeit öffnet, entdeckt Schritt für Schritt, dass Christus im Innersten näher ist als jede eigene Anstrengung und dass in ihm ein Raum echter Ruhe und wirklicher Lebendigkeit bereitsteht. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam wurde zu einem lebengebenden Geist. Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Die Erkenntnis, dass Christus als lebengebender Geist in uns wohnt, entlastet von dem Druck, aus sich selbst heilig oder stark sein zu müssen. Sie lenkt den Blick weg von der Frage, was wir aus uns machen können, hin zu der Frage, wie weit sein Leben in uns Raum gewinnen darf. In den Spannungen des Alltags, zwischen geistlicher Sehnsucht und eigener Unzulänglichkeit, darf der Mensch lernen, auf diesen inneren Wohnenden zu achten, auf den Frieden, den er im Geist schenkt, auf die Klärung im Denken, auf die stille Kraft in der Schwachheit des Leibes. So wird die Gegenwart Christi nicht zu einem fernen Ideal, sondern zu einer leisen, tragfähigen Wirklichkeit, die auch in einem unruhigen Leben eine neue Freiheit entstehen lässt. Die Hoffnungslosigkeit des Fleisches und die Freiheit im Geist. Die Schrift spricht über das Fleisch mit einer Nüchternheit, die unserem Wunsch nach Verbesserung und Selbstoptimierung widerspricht. Paulus fasst es in Römer 8 so, was aus dem Fleisch stammt, ist nicht nur schwach, sondern grundsätzlich Gott gegenüber in Feindschaft. Es beugt sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Dass ein Mensch wiedergeboren ist, ändert an diesem Urteil über das Fleisch nichts. So wenig aus einem dornigen Strauch durch Pflege ein Weinstock wird, so wenig wird das Fleisch durch religiöse Bemühung heilig. Darum heißt es über die Generation zur Zeit Noahs, dass sie Fleisch geworden war, und Gott spricht, und Jehova sprach, mein Geist wird nicht für immer mit dem Menschen ringen, denn er ist ja Fleisch, so werden seine Tage 120 Jahre betragen. Gericht über diese Generation bedeutet zugleich, Gott rechnet endgültig mit dem Fleisch ab, er setzt seine Hoffnung nicht auf dessen Besserung. In Römer 8:7 heißt es, denn die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Dieser Vers betont nachdrücklich, dass unser Fleisch ein hoffnungsloser Fall ist. Wenn unsere Gesinnung auf das Fleisch gerichtet ist, wird auch sie hoffnungslos. Alles, was mit dem Fleisch eins ist, ist hoffnungslos. Denke nicht, dass du dein Fleisch heiligen könntest. Das ist unmöglich. Fleisch ist Fleisch und Fleisch ist absolut hoffnungslos. Setze niemals irgendeine Hoffnung auf dein Fleisch. Es kann niemals verbessert werden. Diese radikale Diagnose ist nicht dazu gedacht, den Menschen in Verzweiflung zu treiben, sondern seine Erwartung zu verschieben. Wer den Schwerpunkt seines inneren Lebens im Bereich des Fleisches lässt, in alten Mustern, ungebrochenen Begierden, unverändertem Stolz, bleibt in einem aussichtslosen Feld. Wer aber erkennt, dass Gott einen anderen Bereich eröffnet hat, beginnt Freiheit zu ahnen. Paulus beschreibt diesen neuen Bereich mit dem schlichten Satz, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Der Geist kommt nicht als gelegentlicher Besucher, sondern um Wohnung zu machen, um unser Inneres zu seinem Zuhause werden zu lassen. In diesem Wohnen geschieht eine Verlagerung, Gedanken, Wünsche und Entscheidungen geraten unter eine neue, sanfte Herrschaft. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Freiheit zeigt sich dann nicht zuerst im Fehlen von Schwachheit, sondern darin, dass das Fleisch nicht mehr das letzte Wort hat. Mitten in vertrauten Versuchungen, alten Verletzungen oder tief eingeübten Reaktionsweisen wird ein neuer Spielraum spürbar. Der Geist gibt ein inneres Zeugnis, das nicht zwingt, aber trägt. Darin liegt die reale Hoffnung eines Menschen, dessen Fleisch hoffnungslos ist, und die leise Freude, dass Gott in uns einen Raum gefunden hat, in dem seine Freiheit Wirklichkeit wird. Wenn die Hoffnungslosigkeit des Fleisches ernst genommen wird, fällt ein Druck weg, der viele Herzen beschwert. Die unausgesprochene Erwartung, irgendwann doch aus eigener Kraft den Durchbruch zu schaffen. Stattdessen rückt der Geist Gottes in den Mittelpunkt, als der, der in uns wohnt und die Geschichte unseres Lebens von innen her weiterschreibt. In dieser Perspektive können auch Rückfälle und Scheitern anders gesehen werden, nicht als endgültiges Urteil, sondern als erneute Erinnerung daran, dass Leben, Frieden und Bestand nicht aus dem Fleisch kommen, sondern aus dem stillen, beharrlichen Wirken des innewohnenden Geistes. Und Jehova sprach, mein Geist wird nicht für immer mit dem Menschen ringen, denn er ist ja Fleisch, so werden seine Tage 120 Jahre betragen. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wer akzeptiert, dass das Fleisch hoffnungslos ist, öffnet sich für eine tiefere Art der Hoffnung, nicht mehr das Vertrauen auf eigene Wandlungsfähigkeit, sondern das Vertrauen auf die beständige Gegenwart des Geistes. Das verändert den Umgang mit Schuld, Versuchung und Enttäuschung. Statt sich in Selbstanklage oder Selbstrechtfertigung zu verlieren, kann der Mensch innerlich zum Geist zurückkehren, der in ihm wohnt. Dort findet er keine billige Entschuldigung, sondern einen Raum, in dem echte Freiheit wächst, langsam, aber wirklich, weil sie aus Gottes eigenem Leben stammt und nicht aus der Erschöpfung der eigenen Reserven. Mit Christus kooperieren, den Sinn auf den Geist richten. Römer 8 beschreibt das Leben eines Menschen, der nicht mehr vom Fleisch bestimmt wird, mit einer schlichten Wendung, nach dem Geist wandeln. Es geht dabei nicht um eine besondere Stimmung oder um außergewöhnliche Erfahrungen, sondern um eine innere Ausrichtung. Paulus bindet dieses Wandeln eng an unseren Sinn, denn die Gesinnung des Fleisches ist tot, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Unser Denken ist also nicht neutraler Beobachter, sondern Träger einer Richtung. Je nachdem, worauf es gerichtet ist, verstärkt es entweder den Einfluss des Fleisches oder öffnet sich der Wirksamkeit des innewohnenden Geistes. Der Geist wohnt in unserem Geist, er drängt sich nicht auf, aber er gibt Zeugnis. Unser Sinn kann sich diesem Zeugnis zuwenden oder davon abwenden. Wenn wir all das erfahren wollen, was wir in Christus haben, müssen wir tatsächlich und erfahrungsmäßig im Geist sein. Der allumfassende Geist ist es, der alles, was wir in Christus haben, in uns hinein überträgt. Wir können es uns nicht leisten, vom Geist fern zu bleiben. Tag für Tag, Stunde um Stunde und sogar Augenblick für Augenblick müssen wir im Geist sein. Diese Zuwendung geschieht oft unscheinbar, in der Art, wie wir eine Situation innerlich deuten, in dem, worauf wir in einer Schwierigkeit zuerst achten, in den Gedanken, zu denen wir immer wieder zurückkehren. Wenn der Sinn sich an Verletzungen, Kränkungen oder Begierden festhält, verstärkt er die Macht des Fleisches, eine innere Schwere, Unruhe und Verdunkelung sind die Folge. Richtet er sich hingegen auf das, was der Geist in uns wirken will, auf Christus, wie er ist, auf sein Wort, auf das stille innere Zeugnis seines Friedens, beginnt ein anderer Strom zu fließen. Dann bewahrheitet sich, was Johannes 15, 4 über das Bleiben in Christus sagt, bleibt in mir, und ich in euch. Wie die Rebe von sich aus keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht im Weinstock bleibt, so könnt auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Dieses Bleiben ist nichts anderes als ein fortwährender Wechsel hin zum Geist, in dem Christus wohnt. In dieser Haltung geschieht etwas Verborgenes, der Geist tötet die Handlungen des Leibes, nicht durch äußere Gewalt, sondern indem er unserem Willen neue Kraft und unserem Herzen neue Richtung gibt. Die Kreuzigung des Fleisches, von der Galater 5,24 spricht, wird so zur inneren Realität, die aber des Christus Jesus sind, haben das Fleisch samt seinen Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Aus dieser Weise zu denken und zu wandeln erwächst ein stilles, aber tragfähiges Leben im Geist. Es trägt nicht dadurch, dass alles in uns schon geheilt und geordnet wäre, sondern dadurch, dass mitten in Unvollkommenheit eine beständige Quelle zugänglich bleibt. Der allumfassende Geist, der alles, was Christus vollbracht hat, in sich trägt, wird zum täglichen Atem unseres inneren Menschen. Gestern empfangene Einsichten, alte Erfahrungen oder vergangene Tröstungen reichen nicht aus, das Leben des Geistes ist gegenwärtig, momenthaft, unmittelbar. Wo der Sinn immer wieder auf dieses innere Wirken ausgerichtet wird, bleibt Christus nicht eine Erinnerung, sondern eine Gegenwart. Und in dieser Gegenwart wächst etwas, das nicht gemacht werden kann, ein Leben und ein Frieden, die stärker sind als die Unruhe der Umstände und die Unzuverlässigkeit des eigenen Herzens. So wird die Kooperation mit Christus im Alltag nicht zu einem weiteren Projekt unserer Selbstverbesserung, sondern zu einer stillen Weggemeinschaft mit dem innewohnenden Geist. In der Aufmerksamkeit für sein leises Zeugnis, in der Bereitschaft, unseren Sinn immer wieder zu ihm hinzuwenden, beginnt unser äußeres Leben den inneren Christus zu widerspiegeln. Nicht spektakulär, oft kaum merklich, aber real. Und inmitten eines bewegten Alltags entsteht eine Freiheit, die aus der Tiefe kommt, die Bindungen des Fleisches verlieren ihre Selbstverständlichkeit, und an ihre Stelle tritt eine wachsende Vertrautheit mit dem, der in uns lebt und dessen Leben in unserem Geist, in unserem Sinn und sogar in unserem Leib Gestalt gewinnen will. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, werdet ihr sterben, wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, werdet ihr leben. Das Richten des Sinnes auf den Geist eröffnet einen Weg, auf dem Christus inmitten aller Begrenzungen seine Gegenwart entfalten kann. Es nimmt dem Alltag nichts von seiner Schwere, aber es legt eine andere Schicht darunter, ein getragenes Sein, in dem Entscheidungen, Reaktionen und Worte nicht mehr nur vom Druck des Augenblicks geprägt sind, sondern von einem inneren Frieden. Wer lernt, in kleinen Momenten auf dieses leise Zeugnis zu achten, entdeckt nach und nach, dass der Geist wirklich Leben und Frieden schenkt, nicht als Idealbild, sondern als erfahrbare Wirklichkeit eines Weges, auf dem Christus uns in Freiheit führt. Herr Jesus Christus, danke, dass du nicht nur für uns gestorben bist, sondern heute als lebengebender Geist in uns wohnst. Du siehst, wie oft wir noch in unseren eigenen Gedanken und in der Kraft des Fleisches gefangen sind und wie sehr wir deine befreiende Gegenwart brauchen. Öffne unser inneres Haus für dich, nimm mehr Raum in unserem Geist, in unserem Denken und sogar in unseren schwachen Leibern ein. Lass dein Leben dort aufleuchten, wo Müdigkeit, Schuldgefühle oder Hoffnungslosigkeit sind, und erfülle uns mit dem Frieden deines Geistes. Stärke in uns das stille, einfache Hinwenden zu dir, damit dein Leben sich täglich in uns ausbreiten kann und wir in der Freiheit der Kinder Gottes stehen. Bewahre unsere Herzen in der Zuversicht, dass deine in uns wohnende Gegenwart stärker ist als jede Macht der Sünde und des Todes. Amen.